meine Beziehung zu Menschen, die mir nicht so liegen. Vielleicht ist es nicht unbedingt so ein Thema, über das man jede Woche was hört. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast tolle Freunde, du lebst in fantastischen Beziehungen, von denen du zehrst, die dir eine ganze Menge geben. Dann ist es wunderbar. Vielleicht sitzt du aber auch hier und hast solche Empfindungen, das mit den Beziehungen ist irgendwie alles nicht so leicht. Da gab es doch so die ein oder andere Beziehung, die mich so viel Kraft gekostet hat und die mir so viel Lebensenergie geraubt hat. Vielleicht ergeht es dir heute so, dann kannst du ganz gespannt sein auf die Predigt. Und den anderen möchte ich sagen, hört vielleicht trotzdem auch gut zu, weil es bestimmt eine Phase in deinem Leben geben wird, wo dieses Thema für dich auch an Bedeutung gewinnt. Meine Beziehung zu Menschen, die mir nicht so liegen. Ich möchte am Anfang mal ganz ehrlich was sagen. Und zwar folgendes: Ich fühle mich bei diesem Thema total ambivalent. Wer mich kennt, weiß, der Thomas ist so jemand, der ist im Grunde genommen stets bemüht, Brücken zu bauen. Das ist so jemand, der immer so geneigt ist, oft total so ambivalent. Auf der einen Seite sind da so diese Gedanken, hey, ich bin jemand, der wirklich bemüht ist, Brücken zu schlagen, auch zu den Menschen, wo ich von mir aus so das Gefühl habe, Mensch, das ist irgendwie schwierig. Ich bin so ein Friedensstifter, zumindest versuche ich das. Und ich habe auch solche Gedanken in meinem Kopf, hey, auch wenn der andere jetzt nicht unbedingt so mein Busenfreund wird, wie kann es möglich sein, in unsere Beziehung so Aspekte von Freundschaft mit hineinzupacken? Das ist so das eine, aber auf der anderen Seite sind da auch manchmal solche Empfindungen, die gehen so in die Richtung, du regst mich so auf und ich will jetzt einfach nicht mehr. Und warum bist du mir gegenüber immer so super freundlich und hintenrum bekomme ich mit, dass die Dinge auf einmal ganz, ganz anders laufen? Da gibt es also so eine Ambivalenz. Meine Beziehung zu Menschen, die mir nicht so liegen. Die erste Frage, die mir bei diesem Thema so durch den Kopf ging, war die Frage, warum ist es überhaupt so, dass es Menschen in unserem Kontext gibt, die wir persönlich als schwierig identifizieren. Das ist ja ein sehr subjektives Ding. Vielleicht identifiziere ich Menschen als schwierig, die das Gleiche über mich auch denken und empfinden. Warum ist es eigentlich so, dass es Menschen in unserem Kontext gibt, über die wir sagen, hey, das ist eigentlich nicht so mein Fall. Woran liegt das? Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war so dieses Stichwort kategorisieren. Ich glaube, wir alle, der eine mehr, der andere weniger, wir alle neigen dazu, Menschen zu kategorisieren. Wir begegnen jemanden und plötzlich kommt so diese Frage, ist er reich, hat er viel Geld oder ist er arm? Ist er klug, ist er intelligent oder, naja, sagen wir mal, einfach gestrickt? Oder hier in Deutschland, ist er katholisch, ist er evangelisch oder ist er frei evangelisch oder ist er vielleicht sogar gar nichts? Und sofort passiert etwas in unserem Herzen. Macht er äußerlich was her? Fährt er ein tolles Auto? Oder ist das, was er hat, fast gar kein Auto? Ist er beziehungsliebend oder sagen wir mal, so in Sachen Beziehung sehr introvertiert, schwierig. Ist er traditionell oder ist er eher unkonventionell? Kennt ihr das? Weiß irgendjemand, wovon ich gerade im Augenblick rede? Diese Kategorien, in die wir Menschen sehr häufig einsortieren. Und manches ist dann auch so mit Vorurteilen belegt. Manches ist auch total verrückt, hat nichts mit der Realität zu tun, aber wir Menschen ticken oft so.
Und die Tatsache, dass wir alle dazu geneigt sind, zu kategorisieren, ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Gott kategorisiert auch. Es gibt bei ihm die Menschen, die gerettet sind und die Menschen, die noch nicht gerettet sind. Er hat auch Kategorien. Aber bei uns Menschen gibt es so den Unterschied, dass bei uns häufig so bestimmte Wertigkeiten mitschwingen. Oder auch so dieser Wunsch nach Gleichförmigkeit. Dann, ich glaube, das ist so ein zweites Ding auf diese Frage, warum ist es eigentlich so, dass es Menschen gibt, die wir als schwierig identifizieren? Wir sind alle geprägt. Und es gibt bei jedem von uns auch so bestimmte Vorlieben. Manchmal begegnen wir einer Person und wir wissen in einem Bruchteil einer Sekunde, ob wir diese Person zum Mittagessen einladen oder ob wir jetzt versuchen, das Gespräch auf sanfte, harmonische Art und Weise, aber doch klar und deutlich abzubrechen. Wir alle haben bestimmte Prägungen und Vorlieben. Es gibt ein sehr interessantes Kapitel in der Bibel so zum Thema Vorlieben und Prägungen. 1. Korinther 1, da tauchen so ganz unterschiedliche Gruppierungen auf in der Gemeinde. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppierung, die tritt auf und sagt, also wir gehören zu Paulus. Also es gab in der Gemeinde in Korinth so eine große Frage, die stand im Raum, wer ist der Leiter unserer Gemeinde? Und die eine Gruppe hat das für sich so beantwortet, also wir gehören zu Paulus. Also Paulus, der hat mit den berühmtesten Lehrern seiner Zeit diskutiert, sogar mit Philosophen. Also Paulus ist brillant in seinem Denken und die Art und Weise, wie er schreibt, unglaublich. Und außerdem ist er ja derjenige, der die Gemeinde gegründet hat. Dann gab es andere, die gesagt haben, also Paulus ist jetzt nicht so mein Typ, ist ja nicht schlecht, aber der Apollos, das ist so der charismatische Rednertyp, der hat Profil und wenn er redet, dann trifft er mich jedes Mal so richtig ins Herz. Apollos, das ist eigentlich so unser Mann. Und dann gab es eine dritte Gruppe, die sind aufgestanden und die haben gesagt, also wir gehören nicht zu Paulus, nicht zu Apollos, wir finden Petrus ganz super. Also Petrus ist so ein Mann nach unserem Geschmack, der versucht, so das Christliche so ein bisschen zusammenzubringen, auch mit guten Regeln, und Regeln finden wir super und das schafft Klarheit. Und außerdem ist Petrus jemand, der hat so einen großen Namen. Also wer war das denn, mit dem Jesus gesprochen hat? Du bist der Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Das war Petrus. Vielleicht waren das in dieser Gruppe Menschen, die Petrus deshalb gefolgt sind, weil er so einen großen Namen hatte. Und dann gab es eine vierte Gruppe, die haben gesagt, wir folgen doch keinem Menschen nach. Also wir folgen nur Jesus nach. Sie wollten sich keiner irdischen Autorität unterstellen und trotzdem haben sie den Namen Jesus eigentlich für ihre eigenen Pläne missbraucht. Und dieses Kapitel macht es schön deutlich, es gibt in unserem Leben ganz bestimmte Vorlieben und auch Prägungen, die wir nicht einfach so abschütteln können. Und wahrscheinlich gibt es tausend weitere Antworten auf die Frage, warum ist es eigentlich so, dass wir Menschen als schwierig identifizieren. Vielleicht eine Sache noch, als ich Jugendleiter war in meiner Heimatgemeinde, da haben wir eine ziemlich schlimme Sache als Gemeinde erlebt. Wir hatten einen Studenten bei uns in der Jugend, so ein Mathematik-Ass, hat auch Mathematik studiert und plötzlich ist es bis heute eigentlich nicht ganz klar, was genau passierte. Plötzlich sagte diese Person ab, es hieß bei gewissen Leuten, hey, der ist in so eine Sekte reingerutscht und auf einmal war er in einer Psychiatrie, es ging ihm sehr, sehr schlecht, die ganze Gemeinde hat gebetet und auf einmal ging es ihm besser und alle dachten, hey, jetzt müssen wir nicht mehr beten, ist ja alles gut. Und dann ist folgender Tag passiert, er hat seine Eltern angerufen, war so Mitte 20 und hat gesagt, mir geht's nicht gut, ich komme gleich nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause hat er sein Auto gelenkt, und zwar direkt unter einen LKW. Und er war sofort tot. Und er hatte einen Bruder, der auch in der Jugend war. Und ich bin als Jugendleiter dann jeden Tag dorthin gefahren und habe irgendwie versucht, einfach nur da zu sein, zuzuhören. Und ich habe in der Folge so festgestellt, wie Menschen schwierig sein können, weil es besonders gravierende Lebensumstände gibt. Besonders schwierige Lebensumstände. Es gibt 1000 unterschiedliche Facetten oder Antworten auf diese Frage, warum wir Menschen als schwierig identifizieren. Die Frage ist, wie möchte ich mit der Person in dieser Situation umgehen? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Stell dir mal die Person vor, die dir eigentlich das Leben schwer macht. Oder stell dir die Person vor, wo du, wenn du ehrlich bist, sagen möchtest, hey, die Chemie stimmt nicht, das ist nicht so mein Fall. Wie möchtest du mit der Person in dieser oder jener Situation umgehen? Jemand hat mal so schön gesagt, unser Leben besteht zu 10% aus den Dingen, die wir eigentlich gar nicht verändern können, die irgendwie gegeben sind. Und zu 90% aus den Dingen, wie wir darauf reagieren. Das heißt, wir haben an vielen Stellen und in vielen Situationen eine unglaubliche Wahlfreiheit. Die Frage ist nur, wie möchte ich denn mit der Person in dieser oder jener Situation umgehen? Und ich bin vor einiger Zeit in der Bibel auf einen Text gestoßen, der erstmal so unscheinbar daherkam, aber der mich irgendwie schon so richtig gefesselt hat. Es ist eigentlich nur ein einziger Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 14, da heißt es, weiter bitten wir euch, Geschwister, also der fängt jetzt nicht so super attraktiv an, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es in Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Also Paulus schreibt hier an Menschen der Gemeinde in Thessalonich, und das waren schon, muss man echt mal so sagen, nicht so ganz einfache Charaktere. Da gab es zum Beispiel einige, die gesagt haben, Paulus, alles schön und gut, aber dass du hier so predigst und so, dass du machst es ja eigentlich nur wegen dem Geld. Das ist so dein wahres Motiv. Dann gibt es andere oder gab es andere, die so gesagt haben, oh, das Leben ist irgendwie super schrecklich und jetzt werden wir hier verfolgt und wir haben das verpasst, dass Jesus wiedergekommen ist und wir sind nicht mit dabei. Und Paulus sagt, hey, beruhigt euch, Jesus ist noch nicht wiedergekommen und das kommt erst noch. Andere, die haben Panik geschoben, weil sie erlebt haben, Freunde sind gestorben. Und plötzlich stand die Frage im Raum, hey, die sind tot, wo sind die denn jetzt eigentlich? Und Paulus sagt, hey, beruhigt euch wieder, wenn Jesus kommt, dann werden eure Freunde zuallererst zu neuem Leben erweckt werden. Also es gab eine Menge Spannung und Paulus greift in dieser Gemeinde so drei Gruppen von nicht so ganz einfachen Charakteren heraus. Und die erste Gruppe, die er herausgreift, das sind die Unordentlichen. Weist die Unordentlichen zurecht. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr in mein Büro gekommen und habe so gedacht, oh, schreckles nach, ich muss nächste Woche unbedingt mal aufräumen. Das ist hier mit diesem Bibelvers erstmal überhaupt nicht gemeint. Da steht im Griechischen ein ganz interessantes Wort, und zwar Ataktos. Und dieser Begriff, der kommt aus der militärischen Sprache und der deutet davon etwas an, wie ein Soldat, ich sag mal so, ständig aus der Reihe tanzt. Es gibt einen Befehl in die eine Richtung und dieser eine ignoriert diesen Befehl. Der macht einfach nicht das, was die Gruppe macht. Er ist aufsässig. Er ist bockig. Er ist stur. Vor einiger Zeit hatte ein Freund von mir Silberhochzeit und dann gab es so eine Bilderpräsentation. Und auf einem Bild, und ich habe so gedacht, oh nein, das hätte ich ja so nie gezeigt, man sah ihn so mit so einem T-Shirt und dieser Zahl 68 stolz auf der Brust und oben als Überschrift stand der Rebell. Und ich dachte so, hey, wieso zeigst du das? Aber das ist so jemand, der liebt es, ständig so aus der Reihe zu tanzen. Alle gehen in die Richtung, dann gehe ich bewusst mal in die andere Richtung. Das ist so gemeint mit diesem Begriff Ataktos. Jemand macht es einfach anders als die Gruppe, ist aufsässig, ist so rebellisch. Dann gab es zur Zeit von Paulus so ganz unterschiedliche Lebensstile. Es gab die sogenannten Stoiker, vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört. Das sind so die Vernunftsmenschen, also nur das ist relevant, was ich irgendwo in meinem Verstand fassen und erwägen kann. Dann gab es eine andere philosophische Richtung, die sogenannten Epikureer, das waren so die Genussleute. Hey, das Leben muss auch Spaß machen, es muss auch alles irgendwie schön sein. Und dann gab es die sogenannten Kyniker, im Griechischen Kynismos, das ist das Wort, das muss übersetzen. Und das war eine Gruppe von Menschen, die, ich sag's mal so, die haben einfach nicht gearbeitet. Die haben eigentlich nur gechillt. Und wie fing der Tag an? Man hat sich eigentlich zu Beginn des Tages schon auf den Marktplatz getroffen, um einfach nur abzuhängen, so ein bisschen zu beobachten. Und diese Kyniker, die hatten so eine Angewohnheit, immer dort, wo es Diskussionen gab, stellt euch folgende Situation vor, Marktplatz, Leute diskutieren und plötzlich etabliert sich so eine Gruppe, die sagt, ey, lass uns mal unserer Stadt Gutes tun. Lass uns mal irgendwie so ein paar Gedanken entwickeln, wie wir einen positiven Einfluss auf diese Stadt ausüben können. Und diese Kyniker, die haben es sich dann so zur Aufgabe gemacht, all das, was dort an Ernsthaftigkeit erwogen wurde, das ins Lächerliche zu ziehen. Für einen Kyniker war es völlig normal, dass man sich von allen Regeln, von allen Verbindlichkeiten total abschnitt. Das Leben musste unkompliziert sein und leicht sein. Und Paulus schreibt ein paar Verse vorher, hey, ich habe von einigen gehört, die so ein total ungeregeltes Leben führen, die nicht arbeiten und die, jetzt ergänze ich mal, die ständig gute Prozesse eigentlich lähmen oder blockieren. Und es gibt noch einen Aspekt, der in diesem Wort Ataktos drinsteckt. Ataktos, da steckt ja so dieses deutsche Wort Takt drin. Ataktos bedeutet dann, jemand ist aus dem Takt gekommen. Das gibt es, dass Menschen durch Ereignisse, durch ganz spezielle Erlebnisse plötzlich aus dem Takt geraten. Wir hatten bei uns im Ort mal einen Jugendlichen, von dem alle so gesagt haben, hey, der wird mal von sich reden lassen. Der ist so begabt, so intelligent. Und dann ist er nach Berlin gegangen zum Studieren und kam 5 Jahre später wieder als drogensüchtiger, völlig fertiger junger Mann. Und viele haben gemutmaßt, hey, durch irgendetwas ist sein Leben aus dem Takt gekommen. Und in der Folge war da einfach Chaos. Oder mal ein anderes Beispiel, ich habe vor meinem Theologiestudium Holztechnik studiert und kam dann zur Theologie, auch eine ganz interessante Geschichte. Und ich habe mich erstmal so mit Griechisch und Hebräisch total schwer getan. Habe so gedacht, hey, wieso müssen Pastoren Griechisch und Hebräisch lernen? Und dann habe ich mein Gräkom gut geschafft und war froh, Und an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, wo ich studiert habe, gab es aber noch eine Zusatz-Griechisch-Prüfung. Und ich habe alles gegeben und nachher bekam ich die Klausur wieder und da stand eine 3. Und ich wünschte mir in dem Augenblick so das alte Schulsystem herbei und dachte so, hey, eine 3 ist ja gar nicht so schlecht, aber es waren 3 Punkte. Und ich musste also anerkennen, hey, ich bin durch diese Prüfung durchgefallen. Und in der Folge, was ist passiert? Wisst ihr, in den nächsten 2 Wochen ist Folgendes passiert. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe mich nicht mehr rasiert. Die Jogginghose habe ich auch den ganzen Tag angelassen. Ich habe mich eigentlich nur alle 2-3 Tage mal geduscht. Ich habe mich so richtig hängen lassen, weil ich so fertig war. Und meine Frau, wir hatten gerade geheiratet, die hat sich das 2 Wochen wahrscheinlich so voller Mitgefühl angesehen. Und dann am Ende dieser 2. Woche schaut sie mich an und sagt, Schatz, jetzt reicht es. Jetzt duschst du, ziehst dich an und lernst ganz neu für diese Klausur und dann wirst du das packen. Jetzt will ich nichts mehr hören. Und was habe ich geantwortet? Ja, Schatz. Und dann habe ich das gemacht. Atraktos bedeutet, jemand ist aufsässig, rebellisch, ist aus dem Takt geraten. Vielleicht auch jemand ist taktlos. So, und jetzt sagt Paulus Folgendes, weist ihn zurecht. Und da gebraucht Paulus im Griechischen auch ein ganz spannendes Wort, nämlich das Wort nuteteo. Und das Wort nuteteo müssten wir eigentlich für uns hier im Deutschen so übersetzen, mal eine klare Ansage machen. Und zwar nicht aus der Position der Überlegenheit, sondern nach dem Motto, das ist ja echt so jammerschade, dass du durchgefallen bist, wie schrecklich. Und vielleicht wirst du es beim nächsten Mal auch nicht schaffen, aber versuch's doch mal. Sondern nuteteo bedeutet, den Verstand eines anderen wieder zurechtrücken, ihn wieder zu gewinnen, ihm deutlich zu machen, hey, so wie du jetzt lebst, wird es negative Konsequenzen haben. Und das ist nicht gut und das ist auch nicht das, was ich für dich will. Das bedeutet nuteteo, den anderen wieder auf ein richtiges Gleis setzen. Wisst ihr was, ich habe in meinem Büro eine riesige Pinnwand und da auf dieser Pinnwand hängt ein großes Poster. Und da steht Folgendes drauf, gedacht ist nicht gesagt. Gedacht ist nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr in Kiel hier so drauf seid, was ihr für eine Gemeindekultur habt, aber was ich oft so erlebe ist, dass es ganz viele Stellungnahmen in der Gemeinde gibt, dass es ganz viele Dinge gibt, die gedacht werden, aber niemand spricht es aus. Und nuteteo bedeutet, auf jemanden zuzugehen, der gerade in eine Richtung geht, die negative Konsequenzen nach sich ziehen wird. Und ihm da etwas zu spiegeln, eine konstruktive Kritik zu geben, den anderen nicht runterzuputzen, sondern ihn letztlich auch durch klare Worte aufzubauen. Ich hatte vor einiger Zeit mit einer Person zu tun, wo ich am Anfang so das Gefühl hatte, hey, irgendwie kostet mich diese Person so viel Kraft. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum strengt es mich so an, mit dieser Person zusammen zu sein? Und da habe ich plötzlich festgestellt, diese Person strahlt so viel Negativität aus. Alles ist irgendwie negativ. Es gibt irgendwo einen guten Vorschlag, nee, das ist auch nicht gut und das bringt auch alles nichts und das können wir auch nicht machen. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, du pass mal auf, du strahlst so viel Negativität aus und wenn du so weitermachst, dann wirst du irgendwann ziemlich alleine sein. Und ich glaube, das ist nicht gut. Und auf einmal guckt mich diese Person an und sagt, du, echt, strahle ich Negativität aus? Und plötzlich waren wir so mitten im Gespräch. Oder ein anderes Beispiel, auch aus meiner Jugendarbeit, da hatte ich es plötzlich mit einem Jugendlichen zu tun und ich habe immer so gedacht, hey, warum ist der so unglücklich? Der war ständig traurig, irgendwie so niedergeschlagen. Und ich habe so drüber nachgedacht, hey, woher kann das kommen? Er hat tolle Eltern, er hat ein super Elternhaus, er lebt in ganz tollen Umständen, in der Schule läuft es gut. Bis ich plötzlich mitbekam, dass die Eltern, obwohl sie das gar nicht wollten, aber so einen Leistungsdruck gespiegelt haben, ausgedrückt haben, nonverbal. Und dann habe ich mir so allen Mut zusammengenommen und bin dann mal zu dem Vater gegangen und habe gesagt, du, ich mache mir gerade im Augenblick echt Gedanken um deinen Sohn und wirkt oft so niedergeschlagen. Und sag mal, wie schätzt du eigentlich so die Atmosphäre bei euch so in der Familie ein? Und sag mal, ist es okay, wenn dein Sohn in seinem Studium vielleicht das Ganze irgendwie nicht so exzellent macht? Und plötzlich kam das so raus, dass es da so einen Leistungsdruck gibt. Und am Ende sagte der Vater zu mir, hey, du bist der Erste, der mir das mal gespiegelt hat, dass ich das so verkörpere. Und das will ich eigentlich gar nicht. Also das ist mit Nuti Theo gemeint, den anderen im Grunde genommen auch mal klar und deutlich was zu sagen. Und dann das Zweite, hier eine zweite Gruppe von Menschen. Paulus schreibt hier, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Und da gibt es auch wieder im Griechischen ein ganz spannendes Wort. Da steht Oligoipsychos. Und das müsste man eigentlich so übersetzen, das sind so die Kleinseligen. Und die Kleinseligen sind im Unterschied zu diesen Großseligen, denen alles gelingt im Leben und die das, was sie anfassen, zu Gold machen, diejenigen sind, die morgens vorm Spiegel stehen und so diese Frage haben, werde ich heute etwas Gescheites zu Wege bringen? Und die darunter leiden, dass sie nicht mehr Selbstbewusstsein haben. Die mit sich total unzufrieden sind. Die absolut entmutigt sind. Wisst ihr, wenn ihr morgen mal zur Bank fahrt oder wenn du morgen zur Bank fährst und du holst deine Kontoauszüge ab und du siehst auf einmal, hey, die Zahl ist nicht schwarz unterlegt, sondern rot oder es steht nicht ein H dahinter, sondern ein S und du bist total frustriert, dann ist es nicht Entmutigung, sondern Sinn für Realität. Aber wenn du zur Bank fährst und du holst dir deine Auszüge und es ist eigentlich jede Menge drauf, aber trotzdem liegt über deinem Leben so eine Glocke der Schwere, die dich lähmt, dann hat es was mit Entmutigung zu tun. Und Paulus sagt im Grunde genommen nichts anderes als das, es gibt in der Gemeinde nicht nur die Großseligen, denen alles gelingt und die einfach super drauf sind und die ein tolles Selbstbewusstsein haben, sondern es gibt auch diejenigen, die angstbesetzt sind und denen nicht alles im Leben gelungen ist und die mit sich und der Welt unzufrieden sind. Es gibt ja so ein Sprichwort, mit sich selbst und der Welt unzufrieden, und das macht manchmal das Miteinander in der Gemeinde auch nicht unbedingt einfacher. Wenn du mit dir selber sehr unzufrieden bist, dann neigst du wahrscheinlich auch dazu, mit denjenigen unzufrieden zu sein, denen es genau anders geht wie dir. Und Paulus sagt hier, hey, die Kleinseligen, denen macht keine klare Ansage, sondern die ermutigt. Wisst ihr, was mein größter Fehler in den ersten 5 Jahren Pastor war? Dass ich die Unordentlichen, wie ich sie eben erklärt habe, getröstet habe und die Kleinseligen mit einer klaren Ansage versorgt habe. Die Trost gebraucht hätten, Vitamin E, Ermutigung, denen habe ich eine klare Ansage gemacht. Und denen, die eigentlich eine klare Ansage im Leben gebraucht hätten, die habe ich getröstet. Und ich möchte euch mal ganz ehrlich was fragen. Jeder kann das ja mal für sich so beantworten. Wann hast du das letzte Mal jemanden in der Gemeinde getröstet, aufgebaut? Ich werde nie diesen Augenblick vergessen, als ich durch diese eine mysteriöse griechische Prüfung durchgefallen bin. Und dann gehe ich nach Gießen in die FEG, 550 Mitglieder. Und ich bin da reingegangen und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und ich hatte solche Empfindungen, wie auf meiner Stirn steht geschrieben, du bist ein Versager, du bist ein Nobody. Und dann kommt am Ende des Gottesdienstes ein Ältester auf mich zu und legt seinen Arm auf meine Schulter und sagt, ich habe keine Ahnung, was mit dir los ist, aber ich werde dich jetzt erstmal zum Essen einladen und du kommst zu uns nach Hause und wenn du Lust hast, kannst du einfach mal erzählen, wie es dir geht. Und ich werde diesen Tag in meinem Leben nie vergessen, weil ich plötzlich in einer Situation Trost bekommen habe, den ich bitter nötig hatte. Und Paulus sagt, hey, den Leuten, denen es an Selbstvertrauen fehlt, die ermutigt, die tröstet. Und das Letzte, was Paulus hier sagt, er sagt, den Schwachen helft. Und ich habe mich so gefragt, hey, wer ist eigentlich mit den Schwachen gemeint? Geht es um die körperlich Schwachen? Geht es um die sozial Schwachen? Geht es um die intellektuell Schwachen? Geht es um die Glaubensschwachen? Und ich glaube, dieser Begriff ist sehr komplex, oder das, was Paulus hier sagt, ist sehr komplex gemeint. Das kann im Grunde genommen alles sein. Ich habe vor einiger Zeit eine junge Frau kennengelernt, die war in einem satanischen Zirkel und hat dort Dinge erlebt, die ihre Seele zerfetzt haben. Und meine Frau und ich, wir haben uns ein Jahr lang um sie gekümmert. Und wenn man so ein bisschen so ein leistungsorientierter Mensch ist, dann fragt man sich ja, also spätestens nach einem Jahr, hey, wird es denn jetzt nicht besser? Hey, jetzt muss es doch mal irgendwie gut sein. Und jetzt habe ich doch schon so viel gemacht und so oft Essen gekocht und vorbeigebracht. Also jetzt muss doch irgendwo mal eine Änderung passieren. Aber es gibt viele Leute, die bleiben lange schwach. Und dann zeigt sich, ob wir in der Realität wirklich ein dienendes Herz haben, wenn wir schwachen Leuten auf Dauer helfen. Es gibt im Römerbrief, auch im Korintherbrief, ein sehr interessantes Konzept, das vorgestellt wird, das Konzept des schwachen Bruders. Da ist jemand, der im Glauben schwach ist. Warum? Weil er alles Mögliche als Sünde und als falsch identifiziert, auch die Dinge, die überhaupt nicht falsch sind. Und deswegen fühlt er sich im Grunde genommen die ganze Zeit so bedrückt, sein Gewissen ist belastet und Paulus sagt im Grunde genommen nichts anderes als, hey, helft, nehmt Rücksicht. Ich werde nie vergessen, ich war, ich glaube, 14 oder 15, ich habe mit meinem Freund so eine Fahrradtour gemacht und wir waren fast zu Hause. Mein Freund fuhr vor mir und plötzlich hielt er an, ging so in den Straßengraben rein und hob so eine Zeitschrift auf. Und als ich plötzlich zu ihm kam, sah ich den Titel der Zeitschrift, da stand ganz fett drauf Playboy. Und was haben wir gemacht? Wir sind natürlich sofort zu unserem Pastor gefahren, haben diese Zeitschrift abgeliefert. Nee, das haben wir nicht gemacht. Zwei 14-, 15-jährige Jungs haben sich an den Straßenrand gesetzt, so ein bisschen von der Straße weg und dann haben wir diese ganze Zeitschrift uns angesehen. Und ich hatte gerade vor, also ein, zwei Monate vorher, so einen Anfang gemacht mit Jesus und dann haben wir diese Zeitschrift durchgeblättert, uns nichts dabei gedacht, sind dann nach Hause gefahren, das war erstmal alles wieder weg und ich weiß noch, wie ich dann abends so im Bett lag und habe so gedacht, so jetzt bete ich noch. Plötzlich, erstes Bild, zweites Bild und irgendwie habe ich gedacht, so kann ich nicht beten. Das ist irgendwie blöd, mit solchen Bildern im Kopf sich dem lebendigen Gott zu nähern. Und was ist in der Folge passiert? Ich habe auf einmal nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr gebetet. Und ich bin so dankbar, dass ich jemanden hatte, der auf mich zugekommen ist und der mir geholfen hat, der mir ganz praktisch auch geholfen hat, mit dieser Situation umzugehen. Also Paulus beschreibt im Grunde genommen in diesem Bibeltext eine richtig gute Strategie im Umgang mit Menschen, die manchmal unser Leben nicht unbedingt vereinfachen. Er sagt, hey, die Atak-Tos-Typen, die brauchen auch mal eine klare Ansage. Und ich glaube, hier gibt es Jugendliche bei euch in der Gemeinde und Jugendliche, die sehen sich danach, mal Erwachsene zu haben, die mal eine klare Ansage machen. Die mal auf einen zugehen und sagen, hey, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Jetzt reiß dich mal zusammen und mach dein Abi gut oder mach einen guten Schulabschluss und mach eine gute Ausbildung oder ein Studium. Mach was aus dem Potenzial, das Gott dir gegeben hat. Und dann gibt es andere in der Gemeinde, die leiden unter diesem Selbstbewusstsein, das sie nicht haben, und die brauchen Trost. Und dann gibt es andere, die sind einfach schwach, die können nicht. Und die können auch nicht in dem Mainstream der Gemeinde einfach mithalten, und die brauchen ganz praktische Hilfe. Und ich finde, was hier genannt wird, ist von Paulus eine super Strategie, die uns hilft im Umgang mit schwierigen Menschen. Aber ich möchte zum Schluss noch drei kurze Dinge sagen, weil unser Leben nicht nur aus Strategie besteht. Ich habe mich mal nach diesem Bibeltext, wo ich so drüber nachdachte, gefragt, hilft mir das jetzt wirklich im Umgang mit dem einen Menschen, der mir die Luft zum Atmen nimmt? In deren Beziehung ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Hilft mir das wirklich weiter? Und ich las dann weiter in der Bibel und habe dann plötzlich festgestellt, hey, Paulus bleibt nicht bei so einer menschlichen Strategie stehen, sondern er eröffnet uns irgendwie so einen weiten Raum. Paulus sagt, das Leben ist nicht einfach nur das, was du sehen kannst, sondern es gibt da auch noch so eine andere Ebene. Das ist die Ebene des Geistes Gottes. Und Paulus schreibt hinter diesem Vers, hey, hört nicht auf zu beten. Hindert den Heiligen Geist nicht in eurem Leben zu wirken. Verachtet nicht das prophetische Wort. Plötzlich kommt auf einmal so eine geistliche Dimension rein, die unser Leben und auch unsere Beziehungen, in denen wir leben, unglaublich verändern kann. Lass mich zum Schluss ein kleines Beispiel noch erzählen. Wir sind letztes Jahr zu meinen Schwiegereltern gefahren, und meine Schwiegereltern, die haben gerade einen kleinen Jungen aufgenommen, 8, 9 Jahre alt. Und dieser kleine Junge wurde vom Jugendamt aus einer Familie herausgeholt. Die Mutter trank, der Vater war eigentlich gar nicht mehr vor Ort. Sondern plötzlich war dieser kleine Junge bei meinen Schwiegereltern. Wir kamen mit unseren Kindern, letztes Jahr noch 2 Mädels und einen Jungen, und plötzlich, ich lag so auf der Terrasse und habe so gedacht, oh, die spielen so schön, und auf einmal hörte ich, wie dieser Junge hinter meinen Mädchen herlief und so sexistische Dinge sagte. Hey, ich zieh euch gleich aus und ihr seht so sexy aus. Und ich dachte plötzlich als Familienvater, was ist das? Ein paar Minuten später kam meine Frau zu mir und sagte, hast du das mitgekriegt, was da läuft? Und wir haben dann an dem ganzen restlichen Tag uns so den Kopf darüber zerbrochen, wie können wir unseren Schwiegereltern klar machen, dass dieser Junge gehen muss. Also es ging fast so in diese Richtung. Und dann haben wir aber auch gebetet, Herr, vielleicht sind wir jetzt irgendwie total hart und irgendwie überbesorgt, so Helikoptereltern, Herr, bitte hilf uns. Wir haben so gebetet, und dann sitzen wir am nächsten Frühstückstisch mit diesem Jungen zusammen in der Küche, und meine Frau und ich, wir haben beide so einen Hals gehabt und haben gedacht, oh, du regst uns so auf. Und plötzlich schaut uns dieser Junge an und sagt mal, seid ihr später auch in diesem himmlischen Jerusalem, in dieser großen Stadt, die voller Gold ist und die 2.500 Meter lang und breit und hoch ist und wo die Sonne niemals scheint, weil die Herrlichkeit Gottes die ganze Stadt erfüllt? Es ist jetzt wirklich wahr, genau so hat er es gesagt. Und meine Frau und ich, wir gucken uns an und plötzlich hat hier im Herzen echt was wehgetan. Und auf einmal haben wir gemerkt, hey, dieser kleine Junge hat es nicht leicht gehabt. Und dieser kleine Junge, der hat Jesus nicht weniger lieb als wir auch. Und plötzlich hat es unsere Perspektive verändert. Wisst ihr, in der Psychologie sagt man auch, wenn es irgendwo in der Beziehung schwierig ist, ja, da musst du mal in so eine Metaebene gehen, so ein bisschen mal mit Abstand dir die Sache angucken, plötzlich wird es besser. Ja, vielleicht wird es dann besser, ein bisschen. Aber wenn du betest und wenn du darum ringst, dass Gottes Geist etwas tut in einer Beziehung, die du längst abgeschrieben hast, dann können Dinge passieren. Vielleicht gibt es nicht immer das Happy End. Und die Bibel ist an der Stelle auch schonungslos offen und ehrlich. Was Paulus zum Beispiel sagt, soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden, aber es funktioniert nicht immer. Aber Gebet zum Beispiel kann uns helfen, auch in einer Situation Frieden zu machen mit uns selbst und dieser Person. Auch wenn sich die reale Auseinandersetzung vielleicht gar nicht so geklärt oder gelöst hat. Und den Heiligen Geist nicht zu behindern. Es gibt in der Bibel ein spannendes, schönes Kapitel, Epheser 5, wo es heißt, berauscht euch nicht mit Wein, ermutigt einander mit Psalmen und mit Liedern und mit Dank, dass ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Ich war vor einiger Zeit in einem Gottesdienst, wo ein Mann nach dieser Predigt auf mich zukam und sagte, du Thomas, hast du das eben mitbekommen? Am Ende des Gottesdienstes stand plötzlich, also während des Gottesdienstes noch, stand eine Person auf und sagte, ich möchte so gerne, dass dieses Lied jetzt noch gesungen wird. Und alle waren irgendwie so irritiert und haben gesagt, hey, also man ruft doch nicht einfach so in den Gottesdienst rein. Und dann kommt nach dem Gottesdienst diese Person auf mich zu und sagte, hey, also wenn du jetzt heute nicht über dieses Thema gepredigt hättest, auch mit diesen drei interessanten Gruppen, dann hätte ich irgendwie gesagt, was für ein merkwürdiger Mensch, der das gerade so in die Gemeinde reinruft, aber jetzt verstehe ich, dass es diese Person wirklich gebraucht hat. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen, was eine Person wirklich braucht. Ich bete zum Abschluss. Jesus, es gäbe noch so viel zu diesem Thema zu sagen. Und Jesus, danke, dass du einer bist, der uns nicht enttäuscht. Danke, dass du jemand bist, der uns Menschen in der Tiefe liebt. Und danke, dass du alles drei, worüber wir heute Morgen so nachgedacht haben, so in perfekter Art und Weise verkörperst. Du bist jemand, der auch manchmal eine richtig klare Ansage machen kann. Du bist auch jemand, der zugleich perfekt ist darin zu trösten und aufzubauen. Und du bist jemand, der manchmal einfach nur hilft. Durch andere Menschen, die uns zur Seite stehen oder einfach durch deine Gegenwart. Und Jesus, du weißt, wo hier heute Morgen Menschen sind, die vielleicht wirklich darunter leiden, dass eine Beziehung an einem Punkt ist, wo es ziemlich verfahren ist. Und wir haben über diese Strategie gesprochen, was wir tun können, aber nicht alles geht am Ende einfach so logisch und menschlich nachvollziehbar auf. Und ich bitte dich einfach, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir beten können, dass es den Geist Gottes real gibt, der die Dinge tun kann, die wir überhaupt nicht zu tun imstande sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns frischen Wind in unseren Beziehungen schenkst. Und das bete ich in deinem Namen. Amen.